Okay, das Thema ist das übernatürliche Freisetzen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ich das so höre. Man hat sich daran gewöhnt, an diese Worte, das übernatürliche Freisetzen. Aber ich muss sagen, manchmal, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, okay, verhalte ich mich doch so ein bisschen so, als wäre das irgendwie so ein UFO, was wir gleich herbeisingen, oder irgendwie so ein galaktischer Nebel, weil man weiß ja nicht so genau, was da kommt, und man weiß auch noch nicht so genau, ob man damit anfangen soll, mit das Übernatürliche. Aber da wollen wir heute so ein bisschen drauf eingehen, und in dem Licht von letzter Woche, wir hatten letzte Woche, also mir fehlen die Worte zu beschreiben, was wir letzte Woche gemeinsam erlebt haben, weil es so stark war in diesem Camp-Meeting, und ich will euch wirklich ermutigen, wenn ihr nicht dabei sein konntet, dann hört euch das unbedingt nach, weil das war, also Samstagmorgen wusste ich, war ich glaube ich das erste Mal, dass dieser Smiley, dem der Kopf so explodiert, kennt ihr den im Handy? Der zerbröselt so das Gehirn? Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Aber das war so ein Moment, da habe ich gedacht, den bräuchte ich jetzt, weil so geht's mir gerade im besten Sinne, dass mein Gehirn irgendwie, da sind neue Dinge oder noch Dinge, die ich nie so klar gesehen habe, und ich denke mir, okay, wenn ich das jetzt glaube, dann ändert das so viel, dann muss ich mich echt in Acht nehmen, im besten Sinne. Deswegen will ich euch wirklich ermutigen, das nachzuhören, weil es ist wirklich, wirklich wert. Genau, weil wir wollen heute Morgen so ein bisschen darüber reden, dass es eigentlich darum geht, Gottes Realität, was er ist, wie sein Wesen ist, und wer er ist und was er tut, dass das eins mit uns ist und dass wir das umsetzen, da wo wir sind. Ach nee, du hast dein eigenes.
Genau, und das finde ich auch so eine schöne Umschreibung davon, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über das Übernatürliche reden. Einfach die Tatsache, dass Gott real ist. Dass die Welt mehr ist als das, was wir sehen. Aber dass wir trotzdem so viel mehr wahrnehmen können, als das, was wir sehen oder anfassen können. Und dass wir durch Jesus Christus, dass wir mit ihm gestorben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben, dass wir dadurch, durch diese innigste Einheit mit Jesus, dass wir tatsächlich Zugang haben in diese wunderbar erweiterte Welt, die über unsere fünf Sinne hinausgeht, die wir aber doch mit unseren fünf Sinnen und mit unseren geistlichen Sinnen wahrnehmen können. Das ist das Übernatürliche. Und das ist oft so viel alltagsnäher und so viel praktischer, als wir schon mal denken. Und deswegen möchte ich auch diesen Begriff freisetzen einmal so ein bisschen aufs Korn nehmen, weil freisetzen ist ja auch so eine vor allem charismatisch-christliche Vokabel geworden, wo ich dich jetzt fragen würde, erklär dir mal selbst in deinem Kopf gerade, was bedeutet freisetzen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass, wenn es an dieses Thema geht, das übernatürliche Freisetzen, dass wir oft nach einer Methode suchen oder nach einer Technik, wie vielleicht irgendeine der Geistesgaben, ob der Katalog aus 1. Korinther 12 ist oder andere, dass wir nach Methodik suchen, die Art und Weise, etwas zu tun, eine Abfolge, eine Handlung, um dann Übernatürliches irgendwie zu erleben. Und das Erstaunliche, finde ich, ist, dass die Bibel uns davon wirklich unfassbar wenig gibt. Tja, jetzt könnte man sich fragen, warum ist das denn so? Und das fragen wir uns jetzt auch, warum ist das denn so, dass die Bibel unfassbar wenig Methodiken und Techniken uns mitgibt? Wenn wir uns jetzt einfach nur mal den Dienst von Jesus angucken, wie der mit seinen 12 Jüngern oder mit den 70, wie der so die 3 Jahre landauf, landab gegangen ist, als Rabbi, als Lehrer mit seinen Jüngern, die ja das Ziel hatten, praktisch, Copy-Paste wäre jetzt ein bisschen abgedroschen, aber im Prinzip ging es im jüdischen Rabbinertum, sich das Leben des Rabbis anzueignen, so zu werden, zu sein, zu leben wie er selbst. Und jetzt geh mal im Kopf die Evangelien durch, die über dieses Leben, über diese vor allem 3 Jahre der Nachfolge der 12 mit Jesus beschreiben. Wie viel Technik findest du da? Oder wie viele Methoden findest du da, die Jesus seinen Jüngern vermittelt hätte, als er rumging und Wasser zu Wein machte, als er die Toten auferweckte, als er die Kranken heilte, als er Dämonen austrieb, als er von ferne schon wusste, wo welche Person an welchem Ort sitzen würde. Jesus redet zu seinen Jüngern, obwohl er diese übernatürlichen Dinge tut, redet Jesus mit seinen Jüngern eigentlich gar nicht über Technik und auch überhaupt nicht über Methodik. Es gibt da diese eine Stelle, wo er die 70 aussendet. Ist das Lukas 10? Es müsste Lukas 10 sein. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht parat habe. Aber da sagt er, geht, verkündigt das Königreich, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es weiter. Also da kriegen sie praktisch diesen Auftrag, das zu tun. Aber gibt er ihnen eine Methode an die Hand, wie sie jetzt die Kranken heilen sollen oder wie sie die Dämonen austreiben sollen? Nee. Kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, in Markus Kapitel 16, da sagt er mal was in die Richtung zu seinen Jüngern, wo das Ding im Prinzip schon gelaufen ist, also so dieser irdische Auftrag von Jesus. Da sagt er in Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die gläubig geworden sind. Erinnert ihr euch? Und dann kommt, sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Und sonst, du findest es kaum. Da sagt er wirklich einmal von ganz wenigen Malen, ach so, wenn ihr die Kranken heilt, legt ihr die Hände auf. Aber das finde ich erstaunlich. Weil Jesus ja auch in Johannes, ist es 12 oder 14, lass mich nachgucken. Weil Jesus dann in Johannes 14 ab Vers 12 ja auch sagt, wahrlich, wahrlich, weil es besonders wahr ist, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ist das nicht erstaunlich, dass Jesus ja von vornherein davon ausgeht, dass wir dieselben übernatürlichen Werke tun werden wie er, aber er gibt uns gar keine Technik und Methodik? So, und jetzt dürfen wir uns ja im Umkehrschluss fragen, was hat Jesus denn seinen Jüngern gegeben? Was hat er ihnen denn beigebracht? Worüber hat Jesus geredet und geredet und es den Jüngern gezeigt und gezeigt? Jesus hat ihnen gezeigt und gelehrt, wie ein Leben, das versunken ist, in Gemeinschaft mit dem Vater aussieht. Und das hat er seinen Jüngern ja auch immer wieder erklärt. Die Werke, die ich tue, tue ich nicht aus mir, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und die Worte, die spreche ich nicht aus mir, sondern was ich den Vater sagen höre, das spreche ich. Das heißt, wir sind total eingeladen in dieselben Werke, die Jesus getan hat. Aber viel, viel mehr noch sind wir eingeladen in eine unfassbar tiefe, innige, vertrauensvolle Gemeinschaft mit unserem Schöpfer Gott, der sich spätestens durch Jesus als liebevoller Vater, als treuer Freund, als Stütze, als Helfer in der Not, als starker Retter, als Friedefürst, als Weisheit in Personen gezeigt hat. Ach so, und wenn wir in dieser tiefen, innigen Gemeinschaft mit ihm leben, dann sehen wir den Vater dieses und jenes tun und wir ahmen ihm nach. Das war die Message von Jesus. Und wenn wir uns die großen Reden von Jesus in den Evangelien angucken, die seine Jünger festgehalten haben. Nimm die Bergpredigt, Matthäus 4, 5, 6 oder ist es 5, 6, 7. Er redet über so viel Alltag, versunken in Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht unser Leben im Praktischsten aus, wenn Gott unser Leben regiert? Das war ihm wichtig. Und auch nur daraus, aus einem Leben, aus einem Alltag, mit den ganzen To-Dos und Kleinigkeiten und was unser Herz so bewegt, wenn wir uns da hinein versenken lassen, es in dieser innigen Gemeinschaft und Einheit mit dem Vater zu tun, daraus erwächst ein wundervoller Lebensstil. Und ich lese das noch einmal weiter. Johannes 14, Abvers 12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das finde ich ist eine meiner Lieblingsstellen der Bibel. Und ich sehe da auch eine ganz starke Verknüpfung zu, ihr werdet dieselben Werke tun wie ich. Weil direkt danach kommt, mit wem, in wessen Gemeinschaft werden wir das denn tun? In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und da gibt Jesus seinen Jüngern doch etwas sehr, sehr Konkretes an die Hand. Er sagt ihnen, es gibt Leute, die können diese Gemeinschaft mit dem Geist Gottes nicht erleben. Warum? Denn sie beachten ihn nicht. Was für uns im Umkehrschluss heißt, siehe Pauls Predigt von letztem Sonntag, auch große Hörempfehlung, ab dem Moment, wo ich anfange, den Heiligen Geist zu beachten, der ja sowieso eins mit mir geworden ist und mich permanent umgibt, fange ich an, in diesem Leben zu gehen, das tut, was es den Vater tun sieht. Ab dem Moment, wo ich anfange, den Heiligen Geist als wunderbaren Freund und Beistand und als meinen Leiter zu beachten, höre ich, was der Vater durch ihn sagt, und ich kann anfangen, es ihm nachzusagen. Und für mich hat sich so viel verändert in meinem Alltag, als ich diesen Schalter für mich umgekippt habe. Es geht nicht um Methodik, es geht nicht um Technik. Es geht um Beziehung mit dem wunderbaren Heiligen Geist, der mir geschenkt wurde. Die einzige Freundschaft, die in der Bibel als ewig beschrieben wird. Er ist ewig bei euch. Wie kann ich ihn mehr beachten? Das ist so die Reise meiner letzten 10 Jahre, meine große Passion geworden. Wie kann ich ihn mehr beachten? Und ich gebe euch einfach so ein paar kleine Nuggets. Wie ich angefangen habe. Ich habe einfach morgens beim Aufstehen gesagt, guten Morgen, Heiliger Geist. Weil er ist ja da. Abends, als ich mich hingelegt habe, gute Nacht, Heiliger Geist. Und schon ist mir seine Nähe unfassbar präsent. Und vielleicht wirst du über manche Sachen schmunzeln, die ich dir gleich sage. Aber ist mir völlig egal. Weil ich mich entschieden habe, wie ein Kind eine Freundschaft zu entdecken. Und ich bereue es bis heute nicht. Als ich allein gewohnt habe, in meiner Studentenbude, habe ich ganz oft für zwei Leute gedeckt. Weil ich es sehen wollte, weil ich wollte, dass es mir bewusst wird, ich sitze nicht allein an diesem Tisch. Und es hat mir geholfen, in ein Gespräch mit dem zu kommen, der schon da ist. Ich habe angefangen, ihn wegen allen möglichen Kleinigkeiten nach seiner Meinung zu fragen. Beim Einkaufen, bei irgendwelchen Planungen. Habe ich immer was gehört? Nee. Hat es meine Gemeinschaft mit ihm vertieft? Ja. Ich habe angefangen, wenn ich mich über irgendwas gefreut habe und gerade niemanden bei mir hatte, habe ich angefangen, Luft-High-Fives zu geben. Als würde ich dem Heiligen Geist einen High-Five geben, weil er ist ja da. Und dann ist, ich habe es gestern noch in meinem Tagebuch von damals nachgelesen, ich habe angefangen, Spaziergänge mit dem Heiligen Geist zu machen. Und das war für mich klar, ich gehe jetzt nicht einfach so spazieren, sondern ich habe gesagt, komm, Heiliger Geist, lass uns eine Runde gehen. Und ich habe gestern noch gelesen, wie ich mir aufgeschrieben habe, was mir momentan richtig hilft, ist, wenn ich laufe, mir vorzustellen, dass er wie so eine weiße Person neben mir herläuft. Vielleicht probierst du das auch mal aus. Mein Tagebuch ist voll von Erlebnissen mit ihm beim Spazierengehen. Oder Jael und ich haben angefangen, als wir verheiratet waren, zu sagen, Heiliger Geist, wir schenken dir diesen Abend. Was möchtest du denn eigentlich heute Abend machen? Und jetzt denkt man vielleicht, oh nein, Bibelstudien und noch eine Gebetszeit. Ich saß teilweise weinend auf dem Sofa, weil wir den Eindruck hatten, ein NBA-Basketballspiel zu gucken und seine spürbare Gegenwart sich so auf dem Sofa gelagert hat, dass ich überwältigt war davon, wie wunderschön diese alltägliche Gemeinschaft ist, die sich einfach einen Abend mehr an ihn verschenkt. Und dass seine Herrlichkeit keinen Unterschied macht zwischen Bibelstudium und Basketball, weil er es einfach liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich habe angefangen, vor der Nacht einfach mit ihm zu sprechen, was mich bewegt, und festgestellt, huch, die Gespräche hören ja nachts gar nicht auf, während ich schlafe, weil in mir etwas wach ist. Auch ein Beachten in der Nacht. Und ich habe angefangen, das, wie ich ihn beim Beachten erlebt habe, habe ich angefangen, wertzuschätzen. Für mich war es eine gute Form, ein Journal heißt das ja heute, zu führen und ab und zu einfach mal reinzuschreiben, was habe ich denn erlebt, als ich ihn beachtet habe. Und das hat so einen Hunger in mir genährt, immer mehr und immer mehr. Und gleichzeitig habe ich ihm auch immer wieder sehr, sehr schmerzhaft mein Herz hingehalten, wenn ich merkte, wow, wenn du jetzt weitergehen möchtest in die Tiefe der Beziehung, und wirklich ernst nimmst, was Jesus so in der Bergpredigt gelehrt hat und wie Jesus sich Leben vorstellt, dann kannst du dieses und jenes nicht mehr bringen in deinem Leben. Oder wo der Heilige Geist mich hingewiesen hat, sag mal, was ziehst du dir da eigentlich rein an Büchern? Was ziehst du dir denn eigentlich da rein an Filmen und Musik? Und wo ich immer wieder vor einer Entscheidung stand, beachte ich auch das? Beachte ich auch den, wie sagt Salomo in den Sprüchen, beachte ich die lieb gemeinten Schläge eines Freundes. Und ich habe, es hat mich viel Geld gekostet und viel Herzschmerz gekostet, aber ich habe angefangen, mich von Verhaltensweisen, von Medien, von Dingen zu trennen, wo ich einfach sagen musste, wenn ich weiter beachten möchte, wer er in meinem Leben ist, dann hat anderes keinen Platz mehr. Und ich stand so oft vor leeren Regalen, aber mein Herz war voll. und immer voller mit Erlebnissen mit dem wunderbaren Heiligen Geist. Und so könnten wir euch so viele Geschichten erzählen, wo wir wirklich mit unserem ganzen Leben, mit unserem Haushalt, mit unseren Finanzen, mit unserer Kommunikation, mit unserer Ehe, in unserem Beruf, wo wir uns entschieden haben, wir wollen ihn viel mehr beachten und wertschätzen, was ihm wichtig ist, weil es so viel schöner ist als alles andere, wie wir es uns ausmalen könnten. Und das hat dann auch da rein geführt, dass ich sagen würde, ich wurde einfach auch vom Typ her immer offener und ermutigender für die Menschen um mich herum. Und weil ich einfach im Gespräch mit dem Heiligen Geist in der Uni unterwegs war und beim Einkaufen unterwegs war und ich einfach gelernt habe, ihn zu beachten, habe ich einfach gemerkt, ja, es gibt ja nicht nur mich auf der Welt, sondern der Heilige Geist hat auch Gedanken über die Menschen um mich herum. Und das zu entdecken, das war auch dann so eine ganz eigene Reise. Aber ich habe gesagt, ich lasse mich drauf ein. Und ich habe jetzt die Tage noch in meinem Tagebuch gelesen, fand ich abgefahren. Ich war auf dem Weg zur Uni, saß an der Bushaltestelle. Da setzt sich ein Mann neben mich und begrüßt mich mit dem Satz, ich bin süchtig. Ich habe dann wohl gesagt, ich bin auch süchtig. Und habe ihm von Jesus erzählt. Da hat er gesagt, davon will er nichts wissen. Da habe ich gesagt, ich könnte ihm jetzt beweisen, dass es Jesus gibt. Ob ich mal kurz Jesus einfach fragen darf, ob er mir was für ihn sagen möchte. Dann habe ich wohl an dieser Bushaltestelle einfach kurz hingehört und habe ihn gefragt, kann es sein, dass du in deiner Kindheit ein Geschwisterkind verloren hast, dass ein Geschwisterkind von dir gestorben ist. Und das hat sofort eingeschlagen, weil es Tatsache war. Und dieser Mann hat erkannt, wow, Jesus sieht mich. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr dran, aber mein Tagebuch sagt mir, der hat sein Leben an dieser Bushaltestelle mit mir zusammen Jesus gegeben. Einfach weil ich angefangen habe, mein Herz zu öffnen dafür, dass der Heilige Geist nicht nur da ist und nicht nur Gedanken über mich hat, sondern auch Gedanken über die Begegnungen hat, die einfach so kommen. Oder ich habe angefangen, wenn es Leuten um mich herum nicht gut ging, einfach auszuprobieren. Und so die ersten Sachen, die ich erlebt habe, ist, dass der Kieferschmerz von einem Freund, der in meiner Studentenbude zu Besuch war, am Essenstisch geheilt wurde. Oder ich merkte auch so völlig ohne jede Methodik, mein Papa hatte so Steißschmerzen, dass er nicht mehr richtig segeln gehen konnte, sein Hobby. Und ich habe einfach gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, leg mal deine drei Finger wie so drei Punkte über das Steißbein. Warum? Keine Ahnung warum, aber ich habe es gemacht und bis zum heutigen Tag segelt mein Vater ohne Steißschmerzen. Und ich habe einfach gemerkt, wie Jesus mehr und mehr einfach mein Herz für andere Leute bewegt, weil ich angefangen habe, ihn zu beachten.
Wir schauen jetzt gerade mal in Lukas 7 rein und gucken uns mal eine Geschichte an von Jesus. Lukas 7, Vers 11. Und es begab sich aber am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging, und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der Umgegend. In Vers 13 steht hier, er erbarmte sich über ihn, aber in anderen Übersetzungen steht auch, er wurde innerlich bewegt. Ergriff ihn das Mitleid oder war er von ihrem Leid tief bewegt? Ich hatte mal eine für mich super wunderschöne und wichtige Begegnung mit Jesus in so einer Versammlung, also in so einer Konferenz. Und irgendwie, es ging darum, dass Jesus gesagt hat, wie es wir auf dieser Erde herrschen. Und ich habe mich gesehen, wie ich so eine Krone aufhab und so ein Kleid, also so eine Königin halt war, weil wir sind ja seine Könige. Und habe gesehen, dass ich in jeder Hand einen Reichsapfel habe. Ich dachte immer, das wäre ein Zepter, aber ein Reichsapfel. Und auf dem einen Reichsapfel stand drauf Liebe und auf dem anderen Reichsapfel stand drauf Kraft. Und es war für mich, ist für mich bis heute so eine Erinnerung daran, wie wir herrschen sollen. Und das sehen wir hier auch bei Jesus, dass es ein Zusammenspiel gab davon, dass er tief bewegt wurde, dass er tiefes Erbarmen hatte. Also diese Liebe, die Jesus selbst als Mensch mit menschlichen Gefühlen erlebt hat. Aber da ist er nicht bei stehen geblieben, bei der Liebe, selbst, ja, er ist da nicht bei stehen geblieben, sondern danach oder darin, muss man sagen, es sind ja nicht zwei einzelne Dinge, das war nur in meinem Bild so, aber darin begegnet er der Frau mit Gottes Kraft. Dieser Sohn wird lebendig. Der lebt wieder. In meinem Kopf würde ich sagen, ja, also Mitgefühl tiefes kann ich oft noch. Mit der Totenauferweckung habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ist schwieriger. So mitfühlen kann ich, Geduld mit meinen Kindern, da wird es schon schwieriger. Kopfschmerzen und Knieschmerzen geht. Eine Totenauferweckung, boy, das müsste schon ein sehr guter Tag sein. Irgendwie, kennt ihr das Gefühl? Aber die Liebe, ja doch, ja, das ist noch hier unten so, habe ich manchmal das Gefühl. Aber dieses Denken, dass es etwas übernatürlich ist, zum Beispiel diese Kraft und die Liebe ist nicht übernatürlich, ist einfach Quatsch. Und wir sprechen hier von Gottes Liebe. Also die ist ein bisschen anders als die Liebe, die wir sehen. Wir haben heute Morgen das Lied gesungen, Show me your glory, I'm not afraid. Und ich dachte mir so, oh boy, ich werde so Angst haben bei manchen Sachen, die passieren werden, weil wenn wir nur auf Jesu Wirken gucken, wir werden manchmal richtig Angst haben bei Sachen, die passieren. Aber in der Angst können wir Jesus begegnen und er ist da mit seinem Trost. Aber weil es macht uns natürlich Angst, wenn Sachen passieren, wo wir merken, wir verlieren die Kontrolle. Gott tut gerade was, das ist so krass. Er ist einfach nur da. Also es geht mir auf jeden Fall so. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dieses Denken von, das eine ist übernatürlich, das andere ist nicht übernatürlich. Liebe ist natürlich, aber Kraft ist übernatürlich. Das ist einfach so ein Denken, was ein Problem hat. Wenn wir in dieses Stufendenken kommen, von der Erde aus sozusagen, dann verleihen wir den Dingen ein falsches Gewicht. Und dadurch wird für mich die Totenauferweckung unerreichbarer. Ich mache also meinen Glauben dafür kleiner als für die Knieschmerzen. Weil ich das ja so stufenmäßig aufbaue, vielleicht nach dem, was ich schon erlebt habe. Aber wenn wir jetzt das glauben, dass wir mit Jesus gestorben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm versetzt sind an himmlische Orte, wenn wir in das ganze Thema reingehen, was wir letzte Woche von Paul nochmal gehört haben, dass wir nämlich mit ihm in der geistlichen Welt sind, dann gibt es diese Stufen nicht mehr. Dann gibt es eine Veränderung, nämlich die, dass ich in Jesus bin oder, also bin ich mir dessen bewusst, dass ich in Jesus bin, dann sind wir wieder beim Bewusstsein. Und das kann man üben. Aber dazu hört bitte Pauls Sache, weil das kann ich jetzt nicht wiedergeben. Aber wir dürfen üben oder wir dürfen uns immer mehr bewusst machen, dass er da ist und dass wir Geist sind und dass wir in dieser geistlichen Realität Gottes, die die Realität Gottes ist, herrschen. Das heißt, in dieser Realität Gottes, in der wir uns ja befinden, als die, die wir neu gemacht sind und seine Kinder sind, hat er ja auch gesagt, wir haben alles, er hat uns alles gegeben. Jetzt hat er uns alles gegeben. Wie sollte er uns irgendwas vorenthalten? Er hat uns alle Autorität gegeben. Alles, was ihm gehört, ist unseres. Und ich sage das jetzt genauso zu mir wie zu euch, weil ich darin noch nicht lebe, weil es so mein Denken sprengt. Aber da drin gibt es keine Stufen mehr, sondern alles, was ich brauche, ist verfügbar. Alles. Weil Jesus genauso gestorben ist für eine Totenauferweckung. Es ist das gleiche Leben, was aus ihm strömt, wie das für gegen Kopfschmerzen. Das ist alles Leben. es ist alles verfügbar. Egal, ob es Geduld ist, egal, ob es Selbstbeherrschung ist, egal, ob es Kraft für Totenauferweckung ist, für neues Leben, egal für was. Gott hat gesagt, dass er uns, oder er hat uns zum Herrschen berufen mit ihm, und dann hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, in dieser geistlichen Welt. Und wir dürfen jetzt lernen, darin zu leben. Und das heißt, glaube ich, glauben. Weil wenn ich das immer mehr sehe, was er mir zur Verfügung steht, dann kann ich das auch immer mehr glauben. Der Paul hat gesagt, dass seine Realität mir bewusster wird als das, was ich sehe. Ich glaube, das ist eigentlich Glauben. Wenn mir das, was ich bei ihm sehe, bewusster ist als was ich hier sehe, dann kann ich glauben. Also ich glaube, wir dürfen, da so unsere Worte so ein bisschen neu füllen lassen von dieser Realität, die wahr ist. Das. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, um jeder Not, die mir gegenübertritt, zu begegnen. Jetzt erlebe ich das tatsächlich noch nicht, dass immer oder bei manchen Sachen noch nicht. Ich komme in die Situation, dass ich sehe, ich investiere in Liebe. Ich liebe eine Person und ich liebe Gott und ich riskiere es und erlebe es eben noch nicht. Mir passiert das. Ich warte auf Heilungen. Ich warte darauf, dass Lebenskraft neues Leben in Frauen hervorbringt. Ich warte darauf, dass sich Dinge verändern in manchen Situationen. Und das erleben wir ja noch manchmal. Also ich ständig leider. Aber solange wir das noch erleben, und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir es selbst auf dieser Erde schon erleben könnten, dass wir es immer erleben, weil es ist ja alles verfügbar für uns. Also Jesus hat es uns ja vorgemacht. Aber solange wir das noch erleben, dürfen wir Jesus unser Herz hinhalten und ihm vertrauen, dass er unser Herz heilt, damit wir dann wieder glauben können. Weil solange unser Herz bitter wird, können wir nicht glauben. Weil dann glauben wir das, was wir sehen, ja mehr als das, was seine Realität ist. Also das darf zusammengehören. Also das ist mir so wichtig. Ich habe da ja schon mal eine ganze Predigt drüber gemacht, über dieses Leid in Jesus, ihn dazu drin zu begegnen und weiter zu leben. Ich hatte in Duisburg, bevor ich hier war, mal eine ganz, ganz starke Begegnung, auch in der Konferenz, in der Jesus mir gesagt hat, da ging es darum, weil wir halt noch nichts sehen, dass Leute geheilt werden. Und Jesus hat mich gefragt, bist du bereit zu lieben, auch wenn es weh tut? Weil wenn du liebst, wenn du immer weiter liebst, dann tut es viel mehr weh, als wenn du nicht mehr liebst. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den Jesus ja gegangen ist. Volle Liebe, aber darin Jesus, in Jesus Heilung suchen und dann weitermachen mit ihm. Wir haben eben gesungen, ich habe Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit empfangen, kann nun in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und ich habe das noch, also ich kann mir vorglauben, ich habe das mit Stimmsicherheit schon 40 bis 80 Mal gesungen in meinem Leben. Und ich habe noch nie die Kraft des neuen Lebens herrschen gelesen. Und auf einmal dachte ich mir, ja, ist doch genau das, worüber ich gleich rede. Wir sind in diesem, das ist die Kraft des neuen Lebens. Das ist jetzt nicht so dieser Nebel, sondern das ist, ich bin versetzt, ich habe neue Lebenskraft von Jesus, habe zu allem Zugang und da kann ich jetzt herrschen. Und herrschen bedeutet dann, ich nehme, was ich brauche. Das darf ich, weil er hat mir Autorität gegeben. Ich muss jetzt nicht um alles betteln. Ich bin da im Geist, nehme, was ich brauche und verteile das. Das ist in Gottes Gnade und seiner Gerechtigkeit im neuen Leben zu herrschen. Und der Chris hat noch ein Beispiel.
Was wir beide auch auf einer Konferenz in Duisburg gelernt haben von einem Mann, der vielleicht einen der größten Heilungsdienste so weltweit hat, der heißt Randy Clark. Der hat gesagt, wir können nicht garantieren, dass wenn Menschen zu uns kommen, sie geheilt werden. Aber wir können sicherstellen, dass sie sich geliebt fühlen. Wir können nicht garantieren, dass die Menschen, die zu uns kommen, geheilt werden. Aber wir können sicherstellen, dass sie sich geliebt fühlen. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis von einem Menschen mit einem der, wenn du es so willst, erfolgreichsten Heilungsdienste global. Das finde ich so stark. Weil es das genau zeigt. Es ist alles eine Herzensangelegenheit. Es ist alles eine Frage davon, wie sehr gebe ich mein Herz und was mich bewegt in Gott hinein und aber eben auch in die Menschen hinein, die er so sehr liebt. Ich möchte euch von einer für mich sehr, sehr heiligen Stunde in meinem Leben erzählen, in der Gott mir das sehr, sehr eindrücklich gezeigt hat, wie sehr es ihm um mein Herz geht, wenn wir darüber reden, in den übernatürlichen Gaben zu leben, die er uns gibt. Ich habe euch schon so ein paar Beispiele erzählt von dem, was ich so in der Anfangszeit, als ich mich dafür geöffnet habe, erlebt habe mit dem Kiefer und dem Steißbein und an der Bushaltestelle jetzt eben. Aber in der Zeit gab's so einen Tag, da waren ja Elle und ich schon verheiratet, da kam ich aus der Uni nach Hause. Ja, Student, ich hatte ja nicht viel zu tun. Hab mich an meinen Schreibtisch gesetzt und habe mir eine Lehreinheit von einem Seminar von einem Evangelisten angeguckt, der darüber gelehrt hat, wie er auf Menschen in seinem Alltag zugeht. Und ich habe mir dann noch ein paar Videos angeschaut, wie er genau dabei gefilmt wurde, dass er im Alltag auf Menschen zugeht, wo er halt einfach so unterwegs war. Und ich war so berührt davon, wie viel Liebe und Nähe Gottes aus diesem Menschen herausquoll zu denen, denen er so begegnete. Seine Augen, die liefen so über mit Wertschätzung für die Person. Und seine Worte, die waren so, boah, ich habe gedacht, ich habe selten so, also so stelle ich mir das vor, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Und ich war total berührt und gleichzeitig so richtig betroffen über mich selber und überführt. Nicht nach dem Motto, Verdammnis, was bist du für ein schlechter Kerl? Gar nicht. Sondern ich war so überführt, dass ich merkte, boah, und das auch dem Heiligen Geist direkt gegenüber aussprach, ich lasse so viele Gelegenheiten in meinem Alltag liegen, Jael oder meine Familie oder meine Freunde wertschätzend zu behandeln und sie zu ermutigen und sie einfach lieb zu haben. Und dann habe ich in mir gemerkt, irgendwie wollte in mir ein Weinen hochkommen. Und da ich auch da gelernt habe, Jesus war ein Mann voller Emotionen im Heiligen Geist, habe ich das für mich zugelassen, habe einfach das auch beachtet, was der Heilige Geist da wohl so in mir hervorbringen möchte. Und ich habe einfach angefangen, über diesen Umstand zu weinen, was für ein riesiges Ausbaupotenzial ich habe, die Menschen in meinem Umfeld einfach lieb zu haben und es ihnen zu zeigen. Und während ich so darüber weinte, habe ich einfach Jesus gebeten, bitte gib mir dieses neue Herz, das du in den Propheten beschrieben hast, dieses Herz, das nicht mehr so hart ist wie Stein, sondern dieses Herz, das fleischern ist und voller Leben und voller Liebe. Und das war mir so ein Bedürfnis in diesem Moment. Ich habe wirklich Jesus richtig angefleht. Ich möchte dieses weiche, weiche Herz voller Liebe haben. Und ich hatte die Augen zu und ich habe vor meinem inneren Auge gesehen, wie Jesus auf mich zukommt und seine Hand auf meine Brust mit der Herzseite legt und einen Schlüssel in der Hand hat und mein Herz aufschließt und mir einen Tresor zeigt bei meinem Herzen und mich fragt, ob wir da mal reingucken wollen. Und dann haben wir zusammen da reingeguckt. Und ich habe gesehen, in dieser bildlichen Begegnung mit Jesus, dass da ganz viel Enttäuschung und Sorgen und Angst drin ist. Und ich wusste einfach sofort, das sind für mich die Dinge, die mich daran hindern, in meinem Alltag liebevoll und wertschätzend mit den Menschen um mich herum umzugehen, weil ich ja einfach so enttäuscht bin immer wieder und dann meine Mauer baue oder weil ich mir Sorge um dieses, was könnte denn passieren, wenn ich jetzt, und dass mich das so blockiert hat, die Menschen um mich herum wirklich lieb zu haben. Und ich habe Jesus gebeten, dass wir das einfach rausnehmen und am besten den ganzen Kasten, diesen ganzen Tresor da mit, weil ich das einfach nicht mehr möchte. Ich möchte da nicht mehr irgendwelche alten Enttäuschungen, Sorgen, Ängste oder was weiß ich einschließen. Ich möchte das nicht mehr. Und für mich war das in diesem Moment wie so eine Herz-OP. Ich konnte das richtig spüren in meinem Brustkorb. Und ich war so dankbar, weil ich wusste, ja, ich erlebe gerade so eine Herzensveränderung, die ich jetzt eintrainieren möchte. Und das Nächste, was passierte, war, ich saß immer noch an meinem Schreibtisch im Wohnzimmer, dass ich spürte, wie etwas auf mich runterkam. Und es war eine unfassbar schöne Schwere. Und ich merkte, wow, also irgendwie, du umgibst mich ja sowieso die ganze Zeit, aber das, was jetzt hier passiert, habe ich noch nie erlebt. Und dieses war ein Gewicht, das war ein so unfassbares Gewicht, das um mich herum zunahm und zunahm und ich kam mir immer kleiner vor, dass ich dachte, wow, du bist so unfassbar präsent um mich rum. Und dann ging es wirklich an den Punkt, wo ich dann merke, okay, jetzt, Jesus, ich weiß, du bist das, aber so langsam komme ich nicht mehr klar damit. Ich fall gleich in Ohnmacht oder sonst was passiert, weil das einfach so heftig war. Und ich glaube, dass er mir in diesem Moment das Gewicht der Entscheidung gezeigt hat, die ich getroffen habe, den Moment vorher. Ihm mein ganzes Herz mit all dem, was ich schon mal da so eingeschlossen habe, ihm wirklich verfügbar zu machen und mich aufzuschließen für einen Herzensveränderungsprozess. Und ich habe ihm mein Vertrauen ausgedrückt, dass egal, was jetzt hier passiert, auch wenn Jael gleich nach Hause kommt und mich ohnmächtig auf dem Boden findet, ich vertraue dir, Jesus. Egal, was passiert, du bist das und ich liebe dich und ich vertraue dir und ich liebe deine Kraft und hier bin ich. Und im nächsten Moment spürte ich in meinen Händen, die ich so vor mir offen hatte, wie ein Feuer in meinen Händen angefangen hat zu brennen, vom kleinen Finger aus, dass sich über die komplette Handfläche immer weiter ausbreitete. Und ich dachte, was ist denn das jetzt, ne? Und einen Moment später waren meine Ohren voller Feuer. Ich habe das wirklich körperlich gespürt, wie meine Hände und meine Ohren gebrannt haben. Und ich war so dankbar, weil ich weiß, weil ich mir irgendwie zusammenreimen konnte, ja, das hat irgendwas damit zu tun, mit Handauflegung und damit dich wahrzunehmen und dich zu hören. Und ich bin eigentlich so kaputt. Wir haben mich ja gerade irgendwie repariert. Aber du machst es mir nochmal so bewusst, dass deine Kraft und dein Feuer in einem Herzen ruht, das sich dir ganz schenkt. Durch allen Schmerz und alle Enttäuschung und alle Sorge und alle Angst. Aber in diesem Herzen ruht dein Feuer. Und was ich vor diesem Moment, habe ich angefangen in meinem Leben ein Losplätschern der übernatürlichen Gaben zu bemerken. Aber was für mich aus dieser einen Stunde an meinem Schreibtisch in meinem Wohnzimmer heraus resultierte, war wie eine Flut. Und nicht, weil auf einmal irgendwie ein neuer Zugang da gewesen wäre, den Zugang zu ihm und zu den Gaben, der war ja immer da. Aber mein Herz hatte sich verändert. Und ich habe gemerkt, wie ich das mit ihm eintrainiert habe, wie ich mit meinen Sorgen, Enttäuschungen und Ängsten umgehe. Und auf einmal waren die Menschen in meinem Umfeld mir noch mehr wert, dass ich auch diese Sorge oder jene Angst auf Seite geschoben habe und es mich habe etwas kosten lassen, ihnen etwas Nettes zu sagen oder prophetisch für sie zu hören oder ihnen die Hände aufzulegen. Und dann war es auch völlig egal, wenn ich an der Kasse von irgendeinem Billigladen stand und die Kassiererin fragte, ich habe das Gefühl, Sie haben Arthrose in den Händen. Und sie sagte, nee, ich habe Arthrose im Knie. War völlig egal, weil es um die Person ging, die völlig begeistert davon war, dass sie jemand sieht. Und sie hat gesagt, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und in dem Laden, an dieser Kasse, habe ich ihr die Hände auf das Knie aufgelegt. Und sie ist dann, da waren Kunden wohlgemerkt, ne? Sie ist dann, ist aus ihrem Kassenhäuschen da rausgegangen und hat angefangen, ihre Knieübungen da zu machen und hat ihr Knie, müssen wir vorstellen, ihr Knie auf den Boden gehämmert und sagte, ja, ich habe keine Schmerzen mehr in diesem Knie. Und es war völlig egal, ob ich jetzt in dem Moment richtig gehört habe, ob Knie oder Hand oder ob da Leute zugeguckt haben oder nicht. Mein Herz war davon bewegt, dass diese Frau Jesus begegnet. Und ich kann das aushalten. Mein Herz kann das aushalten, was andere über mich denken und dass vielleicht ein Teil von mir Angst davor hat oder Sorge hat, dass ich nie wieder in den Laden gehen kann. Ich war in dem Laden noch oft. Und es geht auch nicht um glühende Hände und um glühende Ohren. Jesaja, wenn du das mal nachlesen möchtest, in Jesaja Kapitel 6, der hatte eine ähnliche Begegnung, dass er sagte, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, also guck mich mal an, Gott. Und dann kam Engel und hat mit einer glühenden Kohle seine Lippen berührt. Aber wir haben so viele andere Propheten im Alten Testament, die hatten keine glühenden Lippen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Worauf es ankommt, ist ein Herz und ein Leben, das sich ganz Gott schenkt, mit allen unfassbar alltäglichen Konsequenzen. Ein Leben, das anfängt, sich ihm zu schenken, weil er so wunderbar ist. Und das sagt, ich lasse dich nicht mehr los. Und ich möchte dich einfach mehr, um deinetwillen, weil du so wunderbar bist und um der Menschen herum um mich willen. Und ich glaube, dass der Vater durch Salomo in Sprüche 23, Vers 26 total prophetisch zu uns spricht. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Schließ mal deine Augen, wenn du möchtest, und stell dir vor, das sagt der Vater zu dir. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und du hast jetzt noch die Gelegenheit, ganz praktisch auf das zu reagieren, was Jael und ich dir geteilt haben, was unser Herz bewegt und verändert und unseren Alltag erneuert hat. Wir werden jetzt noch in zwei Anbetungslieder gehen. Und wenn dein Herz bewegt ist von dem, was du gehört hast, was Jesus zu dir gesprochen hat, dann komm doch jetzt gleich einfach nach vorne. Hier ist ganz, ganz viel Platz. Und schütte Jesus einfach dein Herz aus mit dem, was da, was dir gerade auf den Lippen deines Herzens liegt. Ob du sagst, ja, ich möchte dich mehr kennen oder hilf mir, dich mehr zu beachten. Oder vielleicht ist es, was mich so bewegt hat an diesem Schreibtisch. Jesus, mein Herz ist so hart. Und ganz besonders möchte ich dich einladen, gleich nach vorne zu kommen, wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht oder gar nicht so als diesen liebevollen Vater, voller Liebe und Kraft und Erneuerung. Du darfst jederzeit und du darfst jetzt gleich zu ihm nach Hause kommen als sein geliebtes Kind, für das er sein Leben gegeben hat. Du darfst erleben, was es heißt, mit Jesus gestorben zu sein für alle Schuld, alle Scham deines Lebens. Du darfst erleben, wie es sich anfühlt, mit Jesus auferstanden zu sein, zu einem neuen Leben, einem freien Herzen, einem leichten Gewissen. Und wenn die Leute hier vorne ein bisschen gestanden haben, würde ich das Leitungsteam bitten, dass einfach gleich noch ein paar Leute rumgehen und die Hände auflegen. Aber worum es geht, ist, dass du Gott dein Herz hinhältst mit dem, was dich jetzt bewegt.